Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Hallo, schönen guten Abend, herzlich willkommen. Hier sind wir wieder, Eiszeit FM, euer kleiner Familienpodcast zu den Adler Mannheim and all things Hockey. Eiszeit FM ist der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend.
Abend Sven.
Hi Flo, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Der Phil hat eben bestimmt die lange Pause gehabt, weil er nicht damit gerechnet hat, dass ich ihn als Ersten begrüße. Ich bin übrigens Sven. Wir sind Eiszeit FM und wir begrüßen unseren 400. Like bei Facebook recht herzlich. Freuen uns darüber sehr. Wir lassen uns da mal was einfallen. Wenn die 500 voll sind, da wird was kommen. Mal sehen, was es sein wird. Vielleicht eine Audienz bei uns. Unterschriebene Weihnachtskarte von Pavel Groß. Irgendwas wird kommen. Ja, wir haben uns länger nicht gehört seit dem Gespräch mit Jan-Axel Alavara. Haben aber doch einige Themen reinbekommen. Lasst uns mal ein bisschen durchgehen. Heute Mittag kam eine Meldung und mein erster Gedanke war, fuck. Flo, was war denn deiner?
Ich sag ganz ehrlich, ich dachte, ich habe so aufs Handy geguckt, so wie man es halt macht über Tag, ein bisschen nebenbei. Und dachte so, hä? Marcel Gott schon wieder, wie Marcel Gott verletzt? Das kann ja gar nicht sein, bestimmt ein Fehler oder so. Und habe das dann gelesen und dachte so, wie 10 Wochen ausfallen, das kann doch eigentlich gar nicht sein, das ist doch ein schlechter Scherz. Aber leider ist halt wahr, ist natürlich total schade und ja, jetzt schon der Pechvogel der Saison, obwohl es noch nicht lang gediegen ist, die Saison, ne?
Ja, ist brutal. Phil, was war denn deine erste Reaktion?
Ja, ähnlich die von Flo, ja, hab auch an einen schlechten Witz gedacht. Hab vielleicht auch an einen Schreibfehler gedacht, weil Chad Picard ja derjenige war, der sich gegen Straubing verletzt hat. Und dann heißt, da hat man jetzt noch nichts gehört, soweit ich weiß. Also ich zumindest nicht über Picard, wie es da aussieht. Aber ja, und dann kommt wieder aus dem Nichts Marcel Gotsch verletzt, 10 Wochen. Das tut einem richtig leid für den Jungen auf jeden Fall.
Ich finde es vor allem brutal, weil er war jetzt gerade zurück, Freitag, Sonntag.
Zwei Spiele
und Sonntag war sau stark, also war richtig stark im Spiel und total präsent und du hast genau gemerkt, der ist wieder drin und da hat ganz viel schon gepasst und defensiv einfach immer noch einer der besten deutschen Center in der DEL für mich und das war so gut und danach ihn auch im Interview da gehabt und alles okay und ja, es macht Spaß wieder da zu sein und alles gut. Und dann kriegst du heute die Meldung und denkst so, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Vor allem, also um mal kurz einen persönlichen Einblick zu geben, ich finde Marcel Gotsch ist so einer der nettesten Menschen, die dir so im Eishockey begegnen. Und dem wünscht, also natürlich wünscht man niemand so eine Verletzung, Bruch der Kniescheibe. Aber bei Marcel Gotsch ist es schon besonders bitter, nicht nur vom Sportlichen her, Flo. Das ist schon ein herber Schlag. Also jetzt wieder jetzt 10 Wochen draußen mit der Option, dass es vielleicht länger dauert, das ist schon kräftig.
Ja, auch hat für ihn persönlich, was du angesprochen hast, klar, gerade für den Sportler, der jetzt zurückkommt nach einer auch relativ langen Verletzungspause und dann spielt man 2 Spiele und dann hat man wieder die nächste schlimme Verletzung. Ist natürlich für die Adler sportlich ein Schlag, gehe ich vollkommen mit dir konform in den beiden Spielen, fand ich ihn auch für die lange Pause, die er vorher gemacht hat, sehr gut. Ja, und dass jetzt halt wieder so eine längere Verletzung kommt, ist natürlich auch wahrscheinlich für den Kopf nicht unbedingt von Vorteil.
Phil,
zumal er ja in den letzten Jahren jetzt, wie soll ich das jetzt sagen, öfter mal verletzt war. Das kommt halt dann auch noch dazu.
Phil, eine Frage, die man natürlich schon ein Stück weit stellen muss. Marcel Gotsch ist 35, jede Menge Spiele im Körper. Keine Ahnung, 20 Jahre fast Profi-Eishockey gespielt. Wir sehen den schon nochmal, ne?
Ja, die Saison bestimmt nochmal, wenn ich deine Frage richtig deute.
Ja, meine Frage geht dahin, ob das...
Vertrag.
Ja, Ob, hat, noch, hat er noch zwei Jahre Vertrag, ob das dann vielleicht auch, dass er irgendwann mal sagt, nee, jetzt reicht's mir. Weil gerade rangekämpft wieder da.
Also, so wie ich Marcel Gotsch kennengelernt habe, ist das ja auch ein, wie du gesagt hast, super sympathischer Typ. Erstens. Zweitens auch ein Spieler, der das Eishockey durch und durch lebt und liebt. Also, es ist tatsächlich nach seiner Familie das, was er, seine große Leidenschaft. Und ja, das kann nur Marcel selbst entscheiden, ob er nach der Saison vielleicht schon sagt, er muss auf seinen Körper hören und es hat keinen Sinn, oder er sagt, er hat schon so viel erlebt, das schafft er auch noch und das eine Jahr macht er dann auch noch. Ich kann mir bei ihm beides vorstellen, also weil die Leidenschaft zum Eishockey einfach so groß ist, dass er unbedingt seinen Vertrag erfüllen will, aber ich schätze ihn auch so ein, dass er auch seinen Körper selbst einschätzen kann und auf seinen Körper hört und dann vielleicht dann auch nach der Saison sagt, das ja, ist für mich beides zwei Optionen, die absolut möglich sind.
Ja, wir wünschen ihm einfach eine gute Genesung und freuen uns, wenn er so schnell wie möglich wieder zurück ist, weil das ist ja einfach, jetzt kann man natürlich sagen, die Adler ist momentan so gut und sowas, das ist Quatsch. Das ist einfach ein Spieler, den du gern siehst, mit dem du dich auch gern unterhältst, der dir auch das dritte Mal das gleiche Interview mit der gleichen Freundlichkeit gibt, wenn er schon zweimal anderen Kollegen erzählt hatte. Ist einfach ein guter Kerl, den du gern ja, auf dem Eis siehst und drumherum auch siehst und wahrnimmst und das.
Absolut, absolut.
Kann man nicht anders sagen. Gestern Abend kam, wo wir schon bei Aktualität sind, eine Meldung, Flo. Pat Cortina in Schwenningen beurlaubt. Ich glaube, das
Ja.
hat dich weniger überrascht als die Verletzung von Marcel Gotsch.
Ich wollte es gerade so sagen, war jetzt wenig überraschend, ja. Wer so wenig Punkte hat und so wenig Tore nach, korrigiert mich, wie viel spielen? 14? 13, 14? Und halt auch schon so ein großer Rückstand herrscht zu den Playoff-Plätzen, ist jetzt keine große Überraschung, dass man halt einen Trainerwechsel macht.
Wobei, Phil, die Fans in Schwenning sind da sehr unterschiedlicher Meinung. Also, wenn ich mir so die Kommentare angeschaut habe, die ich da so vorgefunden habe, dann ist die Kritik an Cortina sehr gering, sondern geht eher in Richtung sportliche Leitung. Wie ist denn so deine Einschätzung?
Ja, sehe ich auch so. Also ich habe jetzt nicht ganz so viele Kommentare gelesen wie du wahrscheinlich bei Schwenningen, weil ich ja weniger in der Geschichte drin bin. Aber ja, dass die Kritik doch hauptsächlich gegen die sportliche Leitung ging, gerade wenn man sich die Transferpolitik jetzt im Sommer anschaut, mit dem Acton weg, dann Fleury weg. Ja, und dafür eigentlich Spieler geholt, die bis jetzt noch nicht eingeschlagen haben, ne? Und irgendwie unter Cortina zumindest mal stand jetzt, weil da kann man ja nicht gehen, noch nicht so wirklich ins System gepasst haben. Höchstwahrscheinlich, sonst hätten sie ja vielleicht schon auch mehr gezeigt, ja. Von daher kann ich die Kritik ja auch an der, kann man die Kritik an der sportlichen Leitung ja nachvollziehen. Wobei man vielleicht auch sagen muss, dass Schwenningen letzte Saison vielleicht sogar auch ein bisschen überperformt hat, wie es so schön heißt. Sprich, dass die Erwartungen dementsprechend dann auch hochgehen und wenn es jetzt nicht so läuft, wobei es mal auch sagen muss, es läuft ja überhaupt nichts. Also das ist ja ganz extrem jetzt, der Ausschlag nach unten. Das ist eine schwierige Situation.
Ja, die Saison ist. Es sind übrigens 15 Spiele, Flo. Ich wollte da nicht reinfallen.
Ja, ich wusste es nicht
Wenn man mal auf
genau.
Schwenningen schaut, dann sind das 8 Auswärtsspiele, 7 zu 29 Tore in 8 Auswärtsspielen. Das heißt nicht mal ein Tor auswärts pro Spiel und 0 Punkte. Die haben bisher jeden Punkt daheim geholt und das ist natürlich schon herb. Wobei Schwenningen letztes Jahr mit Pre-Playoffs und Wolfsburg in Spiel 3 zwingen, vielleicht waren sie da auch einfach am Maximum. Also vielleicht hattest du letztes Jahr den Ausschlag nach oben und dieses Jahr halt komplett den Ausschlag nach unten, ist so meine Wahrnehmung. Du hattest letztes Jahr, was man natürlich auch sagen muss, ein Dustin Strahlmeier, der weiß nicht gehalten hat, wie man es vom deutschen Torhüter lange nicht mehr in der DL gesehen hat. Mir fällt jetzt auch kein Vergleich da irgendwie ein, der mit Sicherheit der beste deutsche Torhüter letztes Jahr war. Man hatte mit Will Acton den zentralen Spieler im System, der jetzt halt in Nürnberg spielt, aber in Nürnberg auch bisher überhaupt kein Bein auf den Boden bringt. Und was für mich so die Frage ist, Flo, was machst du mit der Saison? Du hast 7 Punkte, du hast schon 13 Punkte Rückstand auf Krefeld auf Platz 10. die zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir nehmen Dienstagabend auf, gerade in Köln spielen. Aktuell steht es 2-1 für Krefeld. Das wären also, wenn 13 Punkte Rückstand wären es trotzdem, weil Iserlohn auch 20 Punkte hat auf Platz 9. Was machst du mit so einer Saison? Also abschenken kannst du nicht, weil irgendwann bleiben die Zuschauer weg und du brauchst ja die Zuschauereinnahmen. Aber sportlich noch was ausrufen ist ja fast nicht mehr drin.
Würde ich ein bisschen anders sehen. Gerade vielleicht nochmal darauf zurück von letzter Saison. Von letzter Saison, wenn du da halt Zehnter bist und in Spiel 3 gegen Wolfsburg kommst, dann sagst du ja nicht, jetzt will ich wieder 14. werden. Da ist wahrscheinlich schon der Anspruch ein bisschen gestiegen, dass man dann halt wirklich sagt, okay, vielleicht können wir ja mal Achter werden. Aber
glaube ich nicht. Mit den Abgängen.
Kann mich jetzt auf deine Frage einzugehen, in den letzten Jahren, auch die Spiele, die ich halt gesehen habe oder die Ausschnitte, das ist halt schon sehr, also da muss schon sehr viel, da muss der Trainer schon fast der Neue, schon fast ein Zauberer sein, dass da noch was geht, weil da hängt es ja jetzt, ich weiß nicht, die haben ja Spiele lang nicht getroffen, also gar kein Tor gemacht, in keinem Spiel, und dann halt auch zu wenig Punkte. Und der Rückstand ist halt wirklich schon eklatant von 13 Punkten, wobei es noch genug Spiele in der Vorrunde sind, wenn man da jetzt mal einen Lauf bekommt, kann es schon nochmal, aber da muss es schon richtig gut laufen, ne, klar.
Aber Phil, für einen Lauf muss man halt auch Tore schießen, ne?
Ja, genau, sag ich ja, da muss ja an allem gearbeitet werden, jetzt nicht nur an der Abwehr oder am Sturm, sondern gut, wenn du halt nach 15 Spielen 7 Punkte hast, da kann ja nicht viel stimmen. Und auch die Auswärtsbilanz, die du vorgelesen hast, sagt ja eigentlich schon viel aus.
Wobei ich die Abwehr ja gar nicht so schlecht finde. Es ist tatsächlich das Tore-Schießen, was den Schwenningern gerade den Schwanenhals bricht. Das ist tatsächlich, wenn das vielleicht funktioniert und dann mal wirklich einen Lauf hat, dann kann es mit viel Glück vielleicht noch Kampf um Platz 10 geben. Aber ganz ehrlich, das sehe ich momentan überhaupt nicht. Bei Schwenningen.
Ja. Du hast aktuell die zweitwenigsten Tore hat Wolfsburg geschossen mit 30. Das heißt, du hast ein Drittel weniger an Toren geschossen als das zweitschwächste Offensivteam. Und das ist natürlich schon eine ganz brutale Bilanz. Bei Gegentoren sind sie gar nicht so schlecht. Phil, da hast du recht, aber das ist natürlich verheerend einfach. Und du weißt auch nicht, wo da momentan was herkommen soll, dann hältst du gegen Düsseldorf lange, relativ lange 0-0, dann kriegst du halt noch 4. Ganz schwierig. Und auf der anderen Seite muss man aber auch erwähnen, die Leistung, die Pat Cortina da letztes Jahr gebracht hat. Es gibt ja immer Vorbehalte gegen ihn, oder gab Vorbehalte gegen ihn. Das muss man schon nochmal würdigen, was da letztes Jahr eigentlich erreicht wurde in Schwenningen. Und vielleicht ist dieses Jahr dann nicht der Normalfall, sondern ein Stück nach unten. Letztes Jahr war einfach weit drüber. Aber gehst du davon aus, Phil, dass wir Pat Cortina bald wieder in der DL sehen? Oder gibt ja auch so Trainer, wo du denkst, was weiß ich, Pekatierkon sehen wir so schnell nicht mehr in der DL?
Ja, dann eher als der Kollege aus Wolfsburg, ja. Ja, wie schnell das sein wird, ich glaube, dass wir früher oder später Cortina mal bei einem anderen Verein wieder hinter der Bande sehen werden, aber ob das die Saison noch ist, schwer. Eher nicht, es sei denn, es passiert irgendwas Großartiges noch, aber jetzt zum Beispiel in Nürnberg oder so sehe ich ihn auf jeden Fall nicht.
Ja, da macht Thomas Sabo dann lieber selber. Oder so.
Ja, der hat er eigentlich einen Exklusivvertrag mit Telekom abgeschlossen, wisst ihr das? Thomas Sabo. Weil der bei jedem Nürnberg-Spiel einmal im Drittel schön groß mit der Kamera eingefangen wird. Und jeder Kommentator, unabhängig wer es ist, dann erzählt, wer das ist und was er alles macht fürs Nürnberger Eishockey.
Also, ja. Den kennt ja auch keiner.
Nee.
Muss man ja sagen.
Polarisiert ja auch gar nicht. Total introvertiert, der Mann.
Mit seiner zurückhaltenden Art ist es ja auch schön, wenn man mal vorgestellt wird. Ja. Deutschlands stille Eishockey-Mäzene. Ja. Große Thomas Sabo, Folge 1 bis 8 oder so.
Keine Ansprüche an seine Mannschaft, lässt es einfach laufen.
Ja, guckt sich das gern an. Aber man muss auch mal sagen, Thomas Sabo hat den Standort Nürnberg damals gerettet. Also ich und der Typ, ich mag den ja. Ich finde, das ist ein Farbtupfer, der Liga einfach gut tut, so jemand. Der einfach ein bisschen anders ist.
Und war der auch mehr voll mitlebt. Natürlich gemeint.
Ja?
Aber ja. gut, ob er jetzt seinen Namen zwingend im Teamnamen haben muss.
Es geht wieder ja um die Marke. Thema.
Aber ja, klar, der will er ja vermarkten.
Ja. Gut. Die Adler haben ja auch nirgends SAP stehen, oder?
Nee. Auch nicht überhaupt im Namen, ne?
Ja.
Aber gut, apropos Adler, ne?
Ja, wobei, ich habe jetzt gehört, Hopp spielt jetzt auch Dart, aber das ist ein anderes Thema. Lass uns doch mal...
Ja. Platzverweis, 2 Minuten.
5+ Spieldauer. Ja. Aber bei Boos kriege ich ja eh keine Strafe, insofern alles gut.
Ja, genau.
Es wurde nichts dem Disziplinarausschuss wurde nichts gemeldet und deshalb wurde auch keine...
Ja, genau.
Die DL twittert das jetzt nach jedem Spieltag, wenn nichts war.
Die Szene nochmals angeschaut, ja? Und ist zu dem Schluss gekommen, dass keine Strafe ausgesprochen wird.
Die DL twittert jetzt wirklich nach jedem Spieltag, wenn nichts war, das nichts war. Ich finde das total gut aus. Große ja, Qualität.
Nachrichten, sehr gut.
Aber der Übergang war eigentlich zu gut, nur ich habe ihn wieder versauen müssen, weil da lag so ein billiger Witz auf der Straße rum. Die Adler Mannheim, so ein kleiner Verein aus der Nähe unserer Wohnorte, scheint bisher gar nicht so schlecht unterwegs zu sein in der Liga. Nein, du hörst von allen Seiten, ich fange mal damit an, Tom Pokel, PK am Sonntag nach dem Spiel gegen Straubing. Die Adler momentan sind das beste Team, gegen das er gespielt hat, seitdem er in die DL zurückgekehrt ist. Und er ist letztes Jahr in Straubing, glaube ich, im Oktober da wieder angefangen. Doug Shetton auf der PK, wow, what a hell of a hockey team. Nach dem Ingolstadt-Spiel, die Adler sind das beste Team, gegen das wir in dieser Saison gespielt haben. Tom Kanzok bei den Hockey Buddies, Grüße nach Berlin. Mannheim ist das einzige Team in der Liga, von dem er momentan denkt, was er gesehen hat, dass München über 7 Spiele schlagen kann. Die sind schon verdammt gut, Phil.
Ja, klar, unbestritten, sonst wären sie auch nicht auf dem ersten Tabellenplatz, aber.
Naja, manchmal ist man auch Tabellenführer und weiß nicht warum. Also es kommt ja auch mal vor.
Ja. Aber... Das gibt es sicherlich, aber das trifft jetzt auf die Adler nicht zu. Das ist wirklich beeindruckend, aber die ganze Lobhudelei bringt dir natürlich nichts, wenn du Anfang März, wenn die Playoffs losgehen, irgendwie nur 4, 5, 6 Spiele hast und dann ist die Saison für dich rum.
Sollen wir hier die Sendung beenden und warten, wie die Playoffs ausgehen und dann eine Saisonbilanz?
Nee, Quatsch. Aber ich meine, es ist ja einfach so, klar. Ne? Es ist schön, eine schöne Momentaufnahme, mehr aber auch nicht. Und aber das Gute ist dazu, so sehen es die Adler und die Verantwortlichen und Pavel Groß, Mike Pellegrims und die Spieler ja auch. Also die wissen ja, dass es noch ein weiter Weg für die ist, um ein bisschen ins Phrasenschwein zu greifen. Und und dass sie halt noch einiges verbessern wollen, auch in puncto Schnelligkeit und Gradlinigkeit, wo du denkst, alles klar, wenn das noch besser wird, dann geht die Kirmes richtig los. Aber ist auf einfach eine schöne Momentaufnahme und die hoffentlich noch weiter ausgebaut wird und wir noch ganz viel Freude an dieser Mannheimer Mannschaft haben werden.
Punkt. Bist du auch so gedämpft?
Bedingt. Also wenn ich mir jetzt die beiden Spiele am Wochenende anschaue, das Spiel in Nürnberg habe ich komplett gesehen, gegen Straubing ab dem 2. Drittel. Ist schon beeindruckend. Also ich würde da auch die Aussagen, so was die du vorgelesen hast, so unterstreichen. Wenn ich über Schwenning gesprochen habe, das ist vielleicht in den letzten Jahren, das wollte ich nämlich da sagen, keine Mannschaft gab, die jetzt so unterlegen war in den ersten Spielen, habe ich jetzt selten eine Mannschaft gesehen, die so überlegen war wie die Adler in den Spielen. Ich meine, Nürnberg, gucken wir jetzt mal nicht auf den Tabellenplatz, aber was da so rumläuft, ist ja jetzt auch nicht unbedingt eine Blindentruppe und wie man die phasenweise dominiert hat, in eigener Halle und Straubing ab dem 2. Drittel ja förmlich eingeschnürt wie ein Weihnachtspaket, dann, ist schon beeindruckend. Also da sitzt man schon phasenweise fasziniert vorm Fernseher und denkt so, ist das jetzt, was spielen die an? Nee, 5 gegen 5. Die kommen ja gar nicht aus dem eigenen Drittel. Ich habe am Montag eine gute Aussage gehört, der Eismeister musste es im zweiten Drittel, ist er nur durchs zweite Drittel gefahren, weil im Mannheimer Angriffsdrittel gar nichts passiert ist. Das fand ich relativ treffend, ja.
Ja, irgendwie die letzten beiden Drittel jeweils laut Statistik 17 zu 2 Schüsse. Keine Ahnung, ob
Ja.
es stimmt.
Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Picard verletzt war oder ob er sich einfach nur erkältet
Nein,
hat.
Picard hatte, ja, da hat's, der ist erfroren dahin. Picard hatte wohl, also was man gehört hat, hatte wohl am Nacken so ein Wärmepflaster hinten. Also
Klar.
dem war kalt. Nee, der scheint sich da wohl was verzogen zu haben, wie auch immer. Groß meinte auf der PK, die Physios hätten ihm nur gesagt, man müsse den Torhüter wechseln. Er hat dann auch nicht nachgefragt, konnte auch nichts dazu sagen. Es gibt ja keine offizielle Vereinbarung. Die mit Marcel Gottsch reicht auch, finde ich, für diese Woche total. Und eigentlich auch für nächste. Aber sah nicht so dramatisch aus. Also er saß auf der Bank, hat auch die Statistiken geführt, die der Ersatztorhüter, der zweite Torhüter dann immer führt bei den Spielen. Es ging wohl um irgendwas im Nacken, Halsbereich, Halswirbelbereich. Eine
Was man
Verspannung
jetzt
oder
aber
was.
mal, was man mal sagen muss, unabhängig jetzt von der Verletzung
Ja.
von Picards, sondern zu den Adlern, es ist natürlich ein extremer Entwicklungsschritt zu sehen bei den Mannheimern. Also so Spiele wie Nürnberg zum Beispiel am Freitag kriegen ganz, ganz unglücklich das 2-1. Da hat Picard nicht gut ausgesehen. Und ich bin mir sicher, nicht wenige haben da gedacht, die Mannschaft von der vergangenen Saison wäre da in Nürnberg baden gegangen ab dem Zeitpunkt. Und das hast du gegen Mannheim, also
Ja.
das hast du bei der jetzigen Mannschaft einfach nie das Gefühl gehabt, dass dieses Gegentor, dieses wirklich blöde Gegentor, die umwerfen würde, sondern im Gegenteil, die haben die Nürnberger kontrolliert und dann auch mit ein bisschen Glück, dass sie sich aber auch erarbeitet haben, weil sie einfach 60 Minuten lang gearbeitet haben, auch dann die Tore geschossen. Und das ist ein ganz klarer Entwicklungsschritt zur Vorsaison,
Ja, das ist
der mit am meisten auffällt.
auch ein Entwicklungsschritt, den du zum Saisonbeginn schon erlebst. Das war das, was Groß schon im ersten Spiel gegen Düsseldorf sagte, dass das Team lernen muss. Du kommst sackstark raus in diesem ersten Drittel gegen Düsseldorf. Das hat man ja fast schon vergessen, wie gut die da schon im ersten Drittel waren. Und gehst mit 1-0 in Führung und bekommst dann das 1-1. Und nach dem 1-1 kippt dieses Spiel weg. Und Groß hat damals schon gesagt, wir müssen lernen, dass wir einfach weitermachen. Dass uns ein Gegentor oder auch ein Rückstand nicht davon abbringen lässt, dass wir weiter spielen und dass wir weiter unser Spiel spielen. Und so das Paradebeispiel war einerseits Nürnberg, weil Phil, den Gedanken hatte ich nämlich Freitag auch, nach dem Motto, oh, jeder an die typischen Adlerteams der letzten Jahre, die man so kennt, die werden da weggebrochen. Und das zweite Paradebeispiel war für mich das Spiel in Köln. Du liegst nach dem ersten Drittel mit 2-0 hinten. Weiß gar nicht so genau warum, hast auch eigentlich nicht viel falsch gemacht, außer halt Gegentore bekommen. Ja, aus der Abteilung dämlich und einmal einen Wechsel versaut in Unterzahl, das musst du auch erstmal hinkriegen. Aber ansonsten war das ein sehr, sehr starkes Auswärtsspiel. Du hast den Gegner kontrolliert, hast die Kölner dominiert und hast dann auch das Ding verdient gedreht. Aber diese Selbstverständlichkeit mittlerweile, mit der das Team an seinem Plan festhält und an seinem System festhält und diese Dominanz einfach weiter ausübt und weiter über die drüber fährt. Ich meine, das beste Spiel der Saison oder eines der besten Spiele der Saison war vielleicht das in Berlin, was du verloren hast. Also ich weiß nicht, ob die Berliner in den letzten Jahren schon mal so unterlegen waren daheim über 60 Minuten, also dominiert wurden in einem Spiel
Und
über 60 Minuten auf eigenem Eis.
ja, exakt, das Spiel in Berlin sehe ich auch als Knackpunkt oder als weiterer großer Entwicklungsschritt der Mannschaft. Gerade weil sie das Spiel trotz der Dominanz verloren haben. In Berlin haben sie, glaube ich, daraus sehr, sehr gute Lehren gezogen und haben, nur weil sie auch in Berlin verloren haben, das Spiel in Köln noch drehen können und jetzt mit diesem Selbstbewusstsein und dieser Dominanz auftreten können. Oder seht ihr das
Drüberfahren fand.
Nee?
Drüberfahren fand ich ganz gut. Ich wollte es jetzt nicht so drastisch formulieren, aber das fand ich ganz gut, Sven.
Sprich, was meinst du?
Drüberfahren hast du gesagt,
Ja.
über die Gegner drüberfahren.
Ja.
Ist natürlich ein bisschen drastisch formuliert, aber ja, es wirkt halt irgendwie so, ne?
Die kommen schon mit einer
Dass die,
Urkraft
ja,
raus,
dass,
das.
genau, dass die Gegner halt hier so lange bespielt werden. Also, das ist natürlich jetzt ein bisschen plump, aber das Tor liegt in der Luft. Das ist bei den Adlerspielen schon sehr oft der Fall. In den letzten 3, 4 Wochen, wo du jetzt gerade gegen Straubing, da war ja nur in dem zweiten Drittel nur die Frage der Zeit, wann das dritte Tor fällt. Also das ist schon, ja, ist für mich schon echt beeindruckend, was da gespielt wird. Und nicht nur von zwei Reihen, sondern von an vier Reihen. Und was halt für ein Tempo schon gegangen werden kann jetzt, schon
Ja.
nicht schlecht.
Ist die Tiere Pavel groß? Wir werden im September und Oktober mit Sicherheit nicht unser bestes Eishockey zeigen.
Ja, wenn man dann noch davon ausgeht, dass es noch besser wird, das habe ich, glaube ich, die Woche auf Twitter auch geschrieben, ich befürchte, es geht sogar noch besser, dann bin ich mal echt gespannt, ne?
Ja,
Aber hallo, ja.
also vor allem die laufen einfach 60 Minuten. Was auch für mich so ein Punkt ist, Phil, dass unterschiedliche Spieler glänzen. Also, dass du natürlich gibt es diese Paradereihe Wolf des Schadens, Blachter, die funktioniert einfach immer. Du hast das Gefühl, mittlerweile die Jungs kannst du nachts um 3 wecken und dann sind die da und spielen ein saustarkes Eishockey. Aber jetzt Huchtala am Sonntag mit seinem Hattrick, dem in die DL auf den Statistiken, also die Statistikzettel, die man nach dem Spiel bekommt, stand Ben Smith bei einem Tor als Torschütze drauf.
Überragend.
Erstmal
Überkrass.
geknallt. Dann auch. Um mal ein Beispiel zu nennen, ich finde, Sinan Aktag blüht total auf. Ein Spieler,
Ja.
der in Mannheim nicht immer wohlgelitten war bei den Fans, der immer sehr kritisch gesehen wurde, weil er immer mal wieder für einen Fehlpass gut war, aber der blüht total auf.
Weil und Sinan Akda mit seiner läuferischen Stärke meiner Meinung nach auch einfach voll in das System passt. Von Pavel Groß. Weil Schlittschuh fahren konnte er schon immer. Eishockey spielen konnte er auch schon immer. Das ist ja kein Zufall, dass er 2015 so eine Saison hinlegt. Und der knüpft jetzt an diese Saison wieder an. Ganz klar, also ja. Das ist
Ja.
auch für mich einer, wie du es richtig sagst, der im wahrsten Sinne des Wortes aufblüht unter dem System Pavel Groß und sich auch, ja, dass die Eiszeit verdient hat. Und auch die Nominierung für den Deutschlandcup, auch wenn wir da später nochmal drauf zu sprechen kommen, aber das fällt mir jetzt gerade ein.
Ja.
Und du hast halt bei den Mannheimern auch, egal ob Verteidigung oder Sturm, die ersten vier Reihen, auch mit Paradereihe, die würden bei anderen DL-Clubs von 1 bis 4 würden die den Top-Sturm stellen. Und die Mannheimer sind halt durchweg durch die Bank, gleichmäßig, mit unterschiedlichen Aufgaben, aber so muss es ja sein. Das ist die Balance, von der wir sie ja immer haben, die stimmt absolut. Und die sind da echt gleichmäßig besetzt und ausbalanciert besetzt einfach. Und das ist, da bin ich mir 100% sicher, noch nicht das Ende der Fahnenstange. A, was das Spielerische angeht und B, was die Mannschaft von Pavel Groß und Jan-Axel Alavara angeht, wie die sich die Mannschaft vorstellen. Da werden wir ja im Sommer auch nochmal die eine oder andere Transferaktivität erleben, die sicherlich nochmal einen Ausschlag nach oben gibt. Bin ich mir ganz sicher.
Ihr könnt sicher sein, wir werden Axel hier bei Eiszeit FM dazu befragen bei Gelegenheit. Dann irgendwann mal. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, aber klar. Aber Flo, was man jetzt schon sagen kann, ist die Neuzugänge, und das ist, habe ich in der Form auch selten erlebt, eigentlich durch die Bank. Auf die Ausnahme kommen wir nachher noch mit Sicherheit, weil es da auch Fragen von euch gab. Aber die Neuzugänge durch die Bank Volltreffer. Also wirklich Volltreffer.
Ja, Volltreffer und auch die Reihen funktionieren ja auch, hatten wir ja im Gespräch mit Axel auch angesprochen. Die Reihen funktionieren ja auch schon Ende Oktober außerordentlich gut. Also da hast du nie das Gefühl, jetzt dir mal eine Reihe anzugucken, zu sagen, oh, das passt überhaupt nicht zusammen oder da geht ja gar nichts, habt ihr ja aber eben schon gesagt. Und vor allem ja bei den Neuzugängen, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die jetzt halt nicht nach. Wie soll ich jetzt sagen, dass die jetzt halt nicht so eingekauft worden sind, dass er sagt, der kann mit dem zusammenspielen, ist es schon außergewöhnlich gut, ja.
Und Phil, worauf ich vorhin noch hinaus wollte, weil ich so Beispiele nannte, am Anfang war Katic so der Gottverteidiger. Und jetzt merkst du auf einmal auch, wie stark ein Lehtivuri ist, was der kann, wie gut er sich einbringt. Mikkelsen sowieso mit Aktag, das funktioniert prächtig zusammen. Das ist insgesamt momentan ein Team, wo ich mir schwer tue. Jetzt auch, wir haben ja nochmal eine Reihenumstellung erlebt jetzt am Wochenende mit Markus Eisenschmidt in die dritte Reihe und Phil Hungerecker nach unten, wo ich mir momentan schwer tue, zum einen Schwachpunkt auszumachen und zum anderen, man ist ja selbst immer Trainer im Kopf natürlich, wo ich für mich den Gedanken habe, was würdest du denn anders machen? Da ist momentan relativ wenig da.
Ich hätte jetzt gesagt, vorm Straubing-Spiel hätte ich jetzt gesagt, Powerplay könnte man noch verbessern, aber das haben sie ja jetzt am Sonntag auch widerlegt.
Das wird schwierig mit der Argumentation. Hab gesehen, Huchtala ist gleich irgendwie die Top 5 gesprungen bei den Powerplay-Torschützen mit seinen 3 Toren vom Sonntag.
Ja, es kann ja auch kein größeres Luxusproblem geben, als wenn du Tabellenführer bist und das nur noch in Anführungszeichen das Powerplay auszubauen hast. Also, wenn das Powerplay nicht läuft und bist trotzdem Tabellenführer, dann machst du verdammt viel richtig einfach.
Ich hab euch mal ein paar Fragen mitgebracht, um mal zu zeigen, wie dominant dieses Team ist und wie brutal verteilt das ist. Flo, wo steht denn der beste Scorer der Adler in der DL-Rangliste momentan? Auf was für ein Platz?
12.
13, sehr gut. Und Phil,
Ja.
bei den Torjägern, wo steht denn, ist beides Chad Kolarik, kann man ja sagen. Wo steht denn Chad Kolarik bei den Torjägern momentan? Phil?
Also soll ich? Sorry, ich
Ja,
habe gedacht, du
Phil.
meinst den Flo noch.
Nein,
Sorry.
Phil, das geht an dich.
Wenn er auf 12 ist insgesamt, wird er bei den Torjägern so 7, 8 sein, denke ich.
11. Er ist
Ja, okay,
13er bei
doch.
den Scorern. Und jetzt im Gegenzug, wie viele Spieler, und das ist auch neu, sind unter den Top 10 der Strafen bisher? Flo.
Von den Adlern
Von den
jetzt.
Adlern.
Keiner.
Richtig. Die haben bisher keinen einzigen Spieler unter den Top 10, was die meisten Strafen angeht. Kommt auch das ist so ein Faktor, der so, wie soll ich sagen, der in der Öffentlichkeit überhaupt nicht erwähnt wird. Die haben eine Disziplin, die haben eine Strafe. Die nehmen durchschnittlich weniger als 10 Minuten, als 10 Strafminuten pro Spiel. Und das ist natürlich schon groß Pellegrims geschuldet und den Anforderungen, die sie an die Spieler haben. Da kannst du aber einen drauf lassen, wenn es da mal eine unnötige Strafe, also wenn es da wirklich dumme, unnötige Strafen gibt, dass es da nochmal Gespräche gibt dazu. Und dass sie die nicht sehen wollen.
Na klar, alle Strafen, die im gegnerischen Drittel passieren, das was Haken, Beinstellen oder
Ja.
Stockschlag ist, wird definitiv nochmal angesprochen hinterher. Und wenn es zum 100. Mal ist,
Und jedes
bis
Mal
es im
wieder
Kopf
aufs
drin
Neue.
ist. Ja.
Und noch eine letzte Statistik und dann lasse ich euch mit dem Kram in Ruhe, aber die fand ich extrem eindrücklich. Plus-Minus-Bilanz. Und dann Top 10, wie viele Adlerspieler sind da?
Ich weiß, dass Larkin eine riesen Top-Minus. Plus-Minus-Bilanz hat.
Vier.
Ja, fünf.
Sechs.
Sechs Stück.
Sechs Stück. Und das
Ja,
sagt, glaube
gut.
ich, alles aus über die Dominanz dieses Teams bisher in der Saison.
Genau. Wenn du dir ein 5 gegen 5 anguckst, gegen irgendeine Mannschaft, genau so.
Es sind, warte
Genau.
mal, ich lese vor. Andrew Deschardens auf 1 mit plus 14. Thomas Larkin mit plus 11. Jonas Lehtivuori mit plus 10. Matthias Plachter plus 9. Sinan Aktag plus 9. Und Mark Kartic plus 8.
Ja,
Also ich glaube,
also
damit.
eigentlich das, was wir jetzt in der letzten 20
Ja.
Minuten besprochen haben, bildet ein gut ab.
Ja, das ist einfach. Und ich glaube, das. Hast du selten in der Form, also es dürfte selbst München in den letzten 3 Jahren in der Form, in der Breite einfach nicht gehabt haben. Und ich glaube, das ist, jetzt kann man über Plus-Minus-Statistik, ich weiß, die Statistik-Freaks sind da immer kritisch mit Blick drauf, aber ich glaube, wenn du eine Statistik suchst, die ausdrückt, wie dominant die Adler sind, dann ist es die auch ihre Bilanz, was Tore, Gegentore bei Überzahl, Unterzahl angeht, sind sie auf 1. Sie sind auf 1, was Schussbilanz, abgegebene Schüsse angeht. Also wer nochmal die Zahlen lesen will, die Eishockey News haben diese Woche ein Special zu den Adlern drin. Wir hoffen, ihr hört natürlich erst uns und kauft dann die Eishockey News. Und sagt nicht andersrum, die haben da draus nur beim Rotter wieder alles abgeschrieben oder genommen. Dem ist definitiv nicht so. Aber insgesamt ist das schon sehr, sehr beeindruckend. Auch in den Zahlen, also auch wenn du dir die Zahlen anschaust, dieses Team hat nicht nur was auf dem Eis passiert, sondern die Zahlen belegen das sehr, sehr gut. Schweigen im Walde. Alle begeistert, alle
Ja.
zufrieden. Ja, sie sind momentan. Marcel Gotsch hat es am Sonntag im Interview gesagt, sie sind ohne Scheibe viel, viel besser als die Saisonanfang. Sie wissen genau, wenn einer vorgeht, wer dann absichert, vertrauen sich gegenseitig mehr. Also das Team hat noch Luft nach oben und Pavel Groß spricht ja auch davon. Wir werden noch über Potenzial in der Saison reden. Ich finde, das klingt fast nach einer Drohung, aber
Ja, klar.
Ist es ja auch angesichts der Leistungen
Ja.
momentan.
Dann lasst uns doch mal, nachdem was wir jetzt in den Himmel gelobt haben, wo wir haben über den großen Kader schon gesprochen zu Beginn der Saison. Und wie soll ich sagen, wo viele im Licht stehen, stehen halt auch dann bei einem großen Kader manche im Schatten, sprich nicht auf dem Eis. Wir haben Fragen bekommen von euch, die direkt darauf abzielten. Cody Lempel wurde verpflichtet, mit großem Vorschusslorbeeren, Publikumsliebling kann das sein, so diese Dinge. Und jetzt sitzt er draußen. Jetzt muss man natürlich sagen, so wie das Team gerade spielt, spricht es einerseits für sich. Aber Phil, wie ist so deine Einschätzung dazu? Cody Lempel fehlt er momentan oder was, wie schätzt du seine Situation ein?
Ja. Wenn man auf die momentanen Ergebnisse schaut, dann fehlt ein Kobi Lempel sicherlich nicht. Publikumsliebling, klar, so von seiner Spielweise her kann er es auch immer noch werden. Nur viel gezeigt hat er davon jetzt noch nicht, dass er wirklich einen Mehrwert hat für die Mannschaft. Er hat natürlich auch eine andere Rolle als in Bremerhaven. Das muss man dazu sagen. Er sieht gefühlsmäßig, ich habe keine Eisstatistik, die ist ja erst seit dieser Saison drin, aber weniger Eis in Mannheim, jetzt momentan gar kein
Also
Eis.
wollte ich gerade sagen, noch weniger ist schwierig,
Ja,
aber ja.
noch weniger
Also
als
in
momentan
Bremerhaven hat er auf
da,
jeden Fall auch
aber
mehr
auch
Verantwortung gehabt, ja.
als er noch auf dem Eis stand, hat er weniger gesehen als in Bremerhaven. Ja, es geht unter Pavel Groß ganz klar nach dem Leistungsprinzip. Und wenn die Mannschaft weiter so performt und das aufs Eis bringt, dann ist es für die Jungs, die momentan gerade draußen sitzen, ist es natürlich schwer, da wieder in den Kader zu kommen. Das sind aber auch absolute Härtefälle, weil auch ein Cody Lempel, ein Markus Kinken, Brent Radicke, die haben alle Qualität. Und da kann man sich eigentlich drüber glücklich schätzen und hoffen, und davon gehe ich auch aus, dass die das alles auch professionell mit umgehen, mit dieser Situation. Solange es läuft, ist es immer gut. Das ist bei Mannschaftssporten ja so, das weiß ja auch jeder. Solange es läuft, ist es weniger schlimm, draußen zu sitzen, als wenn es nicht läuft.
Ja, und die Stimmung im Team ist gut und alle sind Freunde und alles ist toll, wenn es läuft und wir haben so
Na
einen
klar.
guten Teamgeist. Cody Lempel übrigens mit einer Bilanz von -4 in 6 Spielen.
Ja.
Muss man auch mal
Und
dazu sagen.
ja, vielleicht auch was. Man weiß es nicht.
Und hatte
Er war
da aber
ja auch.
schon 14 Minuten durchschnittlich, also 13:45 war es seine
Ja,
Eiszeit, also es
okay.
war schon okay.
Ja, für einen Verteidiger der dritten Reihe definitiv.
Ja.
Ja, es ist halt auch, es war ja kein Transfer, der direkt auch von Pavel Groß und Jan-Axel Alavara getätigt wurde.
Ja,
Das
wurde
kann.
relativ früh verpflichtet, kann man so
Da wurde
sagen.
halt, das, ja, das, wir haben ja schon drüber gesprochen, ne? Das war noch vor den Playoffs sogar, dass Cody Lempel nach Mannheim kommt. Also, da können die beiden gar nichts damit zu tun gehabt haben. Groß und kann ein Grund sein, aber wie gesagt, dass die Leistung auf dem Eis gibt Pavel Groß ja auch absolut recht, Cody Lempel jetzt erstmal auf der Tribüne zu parken, aber auch den werden wir im Laufe der Saison wieder auf dem Eis sehen und dann geht es halt darum, dass er seine Chance nutzt.
Und klar ist auch, liebe Fans anderer Vereine, die auf Twitter mir oder uns dann immer schreiben, von wegen, wir hätten den gern bei uns und jetzt lasst ihn noch endlich gehen. Aktuell wird da niemand gehen, weil lange Saison, wenn sich ein, zwei Spieler verletzen, dann stehst du doof da. Dann brauchst du ihn auf jeden Fall. Aber Flo, an dich die Frage, kann das der große Kader, wir hatten es ja schon davon, und jetzt haben wir die Situation, dass jetzt eben ein Kapitän draußen sitzt mit Markus King, gewählter Kapitän, der von seinen Mitspielern zum Captain gemacht wurde. Und mit Cody Lempel, ein Spieler, der wohl auch mit anderen Erwartungen nach Mannheim kam, kann das ein Problem fürs Team werden?
Ich würde da mit Philipp ziemlich mitgehen im Moment oder mit euch beiden. Solange es läuft, ist es wahrscheinlich kein Problem. Und da gibt es ja auch ganz ehrlicherweise keinen Anlass. Gut, jetzt ist Marcel Gotsch wieder verletzt, dann wird wohl Radicke wieder reinkommen, vermute ich mal. Aber es gibt ja im Moment echt keinen Anlass. Oder es gibt ja niemanden, der jetzt sagt, da muss jetzt wild umhergewechselt werden. Weil wenn du halt gewinnst und es trifft halt die drei Spieler, beziehungsweise die beiden dann jetzt noch am nächsten Wochenende, dann haben die halt auf Deutsch gesagt erstmal Pech gehabt. Aber ich gehe auch mit Philipp mit, die werden schon nochmal ihre Chance bekommen in absehbarer Zeit und müssen sie halt nutzen, das ist klar.
Ja, aber was signalisiert es? Also meine Frage ist auch so ein Stück weit, Markus King hat noch relativ langen Vertrag, Cody Lemple hat auch
Ich
noch
glaube
2 Jahre.
einfach, dass es völlig unerheblich ist, dass halt jetzt gemacht wird, was so in Mannheim schon jahrelang gefordert wurde, dass es jetzt halt auch mal einen gewählten Kapitän trifft, der mal auf der Bank, auf der Tribüne sitzt, Entschuldigung. Und ja, es wird halt genau das umgesetzt, konsequent umgesetzt und es wird nicht auf Namen oder Vertragslaufzeiten geschaut. Und das finde ich ja okay. Also ich persönlich würde jetzt nicht sagen, es muss jetzt in der Abwehr ein Mann gewechselt werden und Lempel muss wieder spielen und im Sturm muss Markus King wieder spielen, weil das, was wir vorhin besprochen haben, dass im Moment läuft und dass das System passt und auch die Leute gut gesetzt sind in dem System, warum sollte man da im Moment was verändern?
Ja, gute Frage. 6 Spiele in Folge gewonnen, brutal dominant durch die Liga. Das ist, glaube ich, die richtige Frage momentan. Und ich bin mir aber auf der anderen Seite auch sicher, dass die Spieler im Training alles dafür tun, weil sie spielen wollen. Punkt, weil sie die Chance haben wollen, sich zu zeigen. Und es ist ja auch nicht so, dass es da Erbhöfe gibt, wie man ja sieht. Also bei Pavel, wie soll ich sagen, wenn du draußen bist, hast du ja trotzdem auch die Chance, genauso schnell wieder drin zu sein. Was über die Leistung geht. Insofern, um eure Fragen zu beantworten, die wirklich aufgestellt wurde, Cody Lempel, werden wir in Mannheim mit Sicherheit noch sehen. Momentan, glaube, Phil hat es ziemlich gut gesagt, reicht es einfach nicht für die ersten 7 Verteidiger. Oder ist er einfach ein Stück weit weg? Aber das heißt ja nicht, dass wir ihn nicht irgendwann doch nochmal sehen werden. Aber
Genau.
wo wir Markus King spielen sehen werden, um jetzt einen fließenden Übergang hinzukriegen, ganz
Danke.
fluffig und cremig und sonst was. Deutschlandcup ist er übrigens nominiert und dabei.
Ja,
Und
neben
wird da auch
sechs.
spielen. Und mit vielen, vielen anderen Mannheimern spielen. Phil.
Genau, neben 6 weiteren Adlern. Ich glaube, die müssen wir jetzt nicht aufzählen. Die Mannheimer Fans haben das sicherlich mitbekommen, wer da noch alles dabei ist aus Mannheim. Ist ein
Wichtig zur
Zeichen von.
Info, Kremmer nachnominiert. Das sollte man schon
Okay,
nochmal erwähnen. Und das hat er sich, muss man auch sagen. Pavel redet ja immer über Rollen bei Pressekonferenzen und hat am Sonntag auch gerade nochmal die Spieler erwähnt, die da in Unterzahl so viele arbeiten und sich in Schüsse reinwerfen und die blocken. Und da gehört Kremmer mit Sicherheit auch zu den Wichtigen, der einfach kompletter Rollenspieler ist und seine Rolle total gut erfüllt. Also.
absolut. Er ist ja der typische Spieler, der halt wenig oder weniger Beachtung findet, weil er halt viele Defensivaufgaben hat einfach. Aber die macht er wirklich, wirklich sehr gut. Ja, anders.
Ja.
Jetzt ganz, ganz plump, die macht er wirklich sehr gut. Und deswegen war das auch nicht überraschend, dass er danach nominiert wurde. Er war ja schon auf Abruf und er ist einfach ein Spieler, den du auch bringen kannst für verschiedene Aufgaben, gerade um defensiv zu ackern. Und deswegen wundert mich diese Nachnominierung nicht. Um nochmal kurz zurückzukommen auf Markus King, das ist dann für die Deutschland-Cup-Nominierung, ist auch ein Zeichen von Markus Sturm, dass er halt auf die Leute setzt, die auch schon in der Nationalmannschaft Leistung gezeigt haben. Der im System von Markus Sturm auch eine gewisse Rolle einnimmt, die er ja auch immer sehr gut ausgefüllt hat, wenn man Olympia beobachtet. Und von daher kann man die Nominierung, finde ich, auch nachvollziehen, weil nur weil
Absolut.
jetzt Markus King in Mannheim auf der Tribüne sitzt, heißt es ja nicht, dass es ein schlechter Spieler ist. Im Gegenteil, er spielt ja auch in Mannheim nach wie vor eine wichtige Rolle. Das versucht ja Pavel Groß auch immer wieder zu betonen, dass jeder Spieler wichtig ist. Ja, so viel dazu von mir zu Markus King.
Was man noch sagen muss, wer junge Spieler vermisst, es wird ein Spiel, ein U24, U25 Lehrgang geben nächstes Jahr. Phil.
Ende Januar, Anfang Februar, genau. Ja, deswegen glaube ich, hat jetzt den einen oder anderen Spieler noch nicht nominiert, beim Deutschlandcup, den wir dann aber Ende Januar, Anfang Februar gegen die Schweiz sehen werden. Da gibt es 2 Testspiele gegen die Schweiz, auch gegen U24, U25 Jahrgang. Wobei man da vielleicht noch sagen muss, wenn man sich mal in der DL umschaut, U25 Spieler, gibt es nicht so viele, die tatsächlich da
in Die Zahlen Frage sind immer noch relativ ernüchternd, wenn man sich das so anschaut. In Mannheim lebt ganz viel auch von, sag schon, ganz viel von Seider und seinen Einsatzzeiten natürlich.
Na klar, also ich würde auch sagen, dass jetzt bei diesem U24, U25-Lehrgang eher Spieler wie ein Moritz Seider dann nominiert werden. Auch ein 20-jähriger Lien Bergmann von Iserlohn, der da echt eine super Saison macht, ein großer Kämpfer ist, der ja auch eine ganz besonderen Karriereweg gewählt hat mit finnische Liga, dann rüber in die US-Juniorenligen und so weiter und dann jetzt mit 20 wieder zurück ist nach Iserlohn, seine Heimatstadt auch. Auch ein Frederik Tiffels, der ja schon nominiert war für den Deutschland Cup, obwohl er in der DEL, seit er nach Köln zurückgekommen ist, in der Saison noch keine Sekunde Eis gesehen hat, aus Verletzungsgründen. Was auch ein bisschen zeigt, dass Marco Sturm, dass die Spieler, die in Nordamerika waren, schon einen Bonus haben bei Marco Sturm. Da macht er ja auch keinen Hehl raus, das betont er ja auch immer wieder. Ich denke, der wird dann für die Maßnahme sicherlich, wenn er fit ist, auch nominiert. Ja, auch ein Andi Eder, ein Jakob Meinschein von München, vielleicht sogar ein Tobias Eder, wenn er noch konstant Eiszeit bekommt in München. Also es sind viele Spieler, die halt unter tatsächlich diese U25-Grenze fallen, sondern eher so die U23, U24-Spieler sind oder U22 sogar. Da werden wir vermehrt mehr Spieler sehen. Und ab 95 geht's, wenn man in den Nachwuchs blickt, ja auch erst richtig aufwärts. Der prominente 95er-Jahrgang mit dem Leon Dreiseitel an der Spitze.
Und, hat der Zeit?
Das wird eng.
Kommt er zu den zwei Testspielen gegen die Schweiz rüber?
Und als Oilers-Fan hoffe ich auch, dass er vielleicht dieses Jahr mal nächstes Jahr die WM mal auslässt. Aus Zeitgründen natürlich nur.
Wobei, wer Köln geschlagen hat, kann auch in der NHL weit kommen. Da gibt es keinen Zweifel dran.
Hat wenig gescriptet ausgesehen, das Spiel auf jeden Fall.
Ja, das.
Jetzt haben wir uns ein bisschen verquatscht. Ne?
Alles gut, du. Dafür machen wir ja einen Podcast. Zum Deutschlandcup vielleicht noch kurz den Satz. Es geht los am 8. November. Sind dabei die Slowakei, die Schweiz und Russland als weitere Teams. Am 9. November ist ein Tag Pause und dann mit dem Abschluss am 10. und 11. November. Wichtig für euch, ihr werdet es alle wissen, wer es noch nicht weiß, dieses Jahr nicht nach Augsburg fahren. Kurt-Frenzel-Stadion, dem Deutschlandcup ab diesem Jahr in Krefeld. Hoffentlich vielleicht mal länger da, wäre auch schön für Krefeld insgesamt. Die haben sich ja bisher ganz gut gezeigt in der DL auch dieses Jahr. Zu hoffen, dass da viele hingehen, sich das anschauen. Die DL macht dann natürlich Pause an dem Wochenende.
Was?
Ja, Skandal. Immer schön, wenn Fußballnationalmannschaft spielt, auf Twitter zu sehen, wie viele sich beschweren, dass keine Bundesliga ist, Samstag 15:30 Uhr. Ich bin mal gespannt, wie viele an dem Freitagabend irgendwas schreiben, von wegen, was DL macht Pause oder so, was für ein Mist. Dann lass uns doch nochmal ein bisschen vorausschauen. Die Adler spielen am Freitag in Iserlohn. Ich weiß gar nicht, ob die auswärts mittlerweile was geholt haben, Flo, aber daheim sind sie sackstark und fiedeln da mal München mit 8-3 aus der Halle. Könnte das mal, wie soll ich sagen, Ende der Serie droht es. Und sagen wir nicht, es hat auch daheim gegen Straubing gedroht, weil da hat es definitiv nicht gedroht.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, nein.
Iserlohn hat auswärts übrigens 2 Punkte geholt bisher.
Sehe im Moment einfach nicht den Gegner, wo du sagen würdest, okay, die können jetzt gegen die Adler mal gewinnen. Wenn die einigermaßen in der Form weiterspielen und sich die Schlittschuhe nicht falsch rum anziehen, glaube ich, also sehe ich im Moment keine Mannschaft, wo ich jetzt vorm Spiel sagen würde, okay, am Freitag geht die Serie zu Ende. Weiß ich nicht.
Ja, also ich sehe Iserlohn auch als großen Test. Iserlohn ist immer unangenehm zu spielen, sehr laut. Gab, glaube ich, mal vor 3 Jahren eine Statistik, glaube ich, noch in der Eishockey News, dass Mannschaften in Iserlohn die meisten Strafen gegen die Gästemannschaft ausgesprochen wird. Ich glaube, das ist kein Zufall.
Das ist auch nicht schön, da als Gastmannschaft zu spielen.
Und das ist nochmal ein Test. Du kommst dahin mit 6 Siegen in Folge, hast eine breite Brust und ja, da kannst du vielleicht auch mal anfänglich gegen dich laufen. Das ist dann wieder so ein bisschen Charaktertest. Ich glaube, das Spiel macht, kann richtig Spaß machen, ja.
Ja, also das wäre auch, glaube ich, ich bin leider nicht da, sonst wäre ich mit Sicherheit, also bin mir sicher, dass ich hingefahren wäre, weil ich Iserlohn wirklich geil finde. Also das ist so der Standort, die Halle, da fliegt dir, also wie soll ich sagen, da hast du als Gastspieler einfach nichts zu lachen da. Und so muss es ja eigentlich auch sein. Also Grüße an Stefan übrigens an der Stelle, der ja bei uns seinen Auftritt hatte, in der Saisonvorschau nach Iserlohn. Ich find es geil, was da tobt und wie laut es da ist. Und das ist echt eklig. Und da zu bestehen, halt, ist schon eine Herausforderung, gerade in der Situation. Jetzt hast du in Anführungszeichen das Glück, dass bei denen gerade ziemlich der Baum brennt. Die waren ja am Sonntag in München nach 12 Minuten 4-0 hinten, haben ihre Torhütersituation, Rob Daum wollte einen dritten Tor, wollte einen neuen Torhüter haben, sehr uncharmant gelöst, indem sie den Spielern, also Daum und Lange, freitags gesagt haben oder donnerstags gesagt haben, da ist morgen ein neuer da und der hat dann auch gleich gespielt. Was beim Publikum und um den Verein herum für ziemliche Unruhe gesorgt hat, nennen wir es mal. Insofern, aber Iserlohn daheim ist echt so die Herausforderung. Die andere Herausforderung, Phil, Sonntag daheim gegen Augsburg. Augsburg mit einer Saison bisher, wie sie ihnen eigentlich niemand zugetraut hat. Irgendwann mal zwischendrin auch, ich glaube, 5 Siege in Folge. Das ist schon sehr beeindruckend, wenn man auf die Tabelle schaut, die stehen auf 5.
Ja. Mike Stewart, auch ein sehr guter Trainer. Meiner Meinung nach, ja, wobei ich das Spiel jetzt gar nicht so im Fokus habe, muss ich sagen, auch weil das Iserlohn-Spiel davor ist und ich das als schwierigere Aufgabe sehe. Ich glaube, Augsburg zu Hause, ja, ich sehe das einfacher. Also ich sehe das deutlich machbarer als Iserlohn. Sehe da kaum Probleme. Da bin ich eher dann bei Flo in Iserlohn. Also wenn sie sich gegen Augsburg die Schlittschuhe nicht falsch rum anziehen, dann wird auch da ein Heimsieg eingefahren.
Wir sind nicht nur der kleine Familienpodcast, wir sind auch der pure Arroganz-Podcast momentan.
Ja, aber hallo.
Grüße an
Wenn du es nicht.
Grüße an Radio Oberwiesenfeld nach München. Wir übernehmen
Ja.
jetzt für euch.
Wenn du das nicht gesagt hättest, hättest mit Sicherheit morgen irgendjemand oder heute Abend noch jemand in die Kommentare geschrieben.
Die können vor Kraft gerade nicht laufen.
Ja.
Aber so hört sich dann halt eine Sendung an, wenn du 6-mal in Folge gewinnst. Müsst ihr gerade mit leben. Es kommen auch wieder schlechtere Zeiten. Dann dürft ihr alles auf
Ja.
uns draufhauen. Alles gut. Das übliche Mannheim-Bashing gerne her mit.
Es
Nehmen
würde
wir.
Ihnen gut tun, wenn Sie mal wieder 2 Spiele in Folge verlieren würden, kann
Ja,
mir jemand schreiben.
und dann würden wir sie gerne mal wieder hören. Ihr dürft gerne, apropos, schreiben. Ihr könnt uns schreiben. mail@eiszeit.fm. Ihr erreicht Flo, Phil und mich, Sven, unter Flo, Phil, beziehungsweise Sven@eiszeit.fm. Ihr könnt uns bei Facebook liken oder kommentieren. Wie gesagt, 400 Likes, da geht noch mehr, da geht deutlich mehr. Und ihr könnt uns bei Twitter folgen, kommentieren. Twitter ist @eiszeit_fm oder ihr findet uns bei eiszeit.fm. Also wir sind überall für euch da. Jede Häme ist angebracht. Schüttet uns verbal Bier über den Kopf. Ist vollkommen okay. Ihr seid herzlich willkommen.
Wer Facebook liked, sieht auch ab und zu mal Katzenbilder.
Ja, ich hatte es allerdings mit ihm abgesprochen und die Gebü ich habe ihn an dem Abend eine Schale extra gemacht,
Ja, okay, dann ist
nachdem
es
unsere
okay.
Katze für uns hier, also war uns und meine Katze, unsere Katze hier, Werbung stand. Was bei Augsburg auffällt, noch ganz kurz, vielleicht so als Hinterkopf für den Sonntag. Augsburg war das Team, das vor 2 Jahren, also Sechster wurden nach der Vorrunde, oder Fünfter? Nee, Sechster, Nürnberg Spiel 7 ging,
Ja.
ein überragendes Überzahlspiel hatten. Die haben Wahnsinns Powerplay hingelegt und das dort. Aktuell ist ihre Quote bei 11,6%, sie sind Zwölfter. Dafür ist ihr Penalty Killing, sind sie auf Platz 2 in der Liga. Mit 90,2%. Ich weiß nicht, was sich da verschoben hat, aber da muss irgendwas passiert sein in der Zwischenzeit. Ja, aber ich glaube, Freitag wird echt so der Gradmesser. Ich dachte aber auch, muss ich ehrlicherweise sagen, Nürnberg wird ein Gradmesser und dann hat mir Nürnberg nicht besonders, mich nicht besonders beeindruckt. Aber
Ganz, ganz im Gegenteil, ja.
das heißt, wir tippen heute nicht, weil wir tippen alle auf 6 Punkte das nächste Wochenende.
Ja. Man kann auch mit 4 leben, finde ich.
Ja.
Ja.
Zwei
Och
Siege, sagen
ja.
wir es mal so.
Och ja. Achso, 2 Siege, okay, aber
Was
keine
ist denn?
vier mit.
Ja.
Also 3 und 1 ist inakzeptabel, da brauchen sie gar nicht erst heimkommen. Das
Nee,
wäre.
3 und 1 finde ich in Ordnung.
Du bist heute so verweichlicht, so von wegen, wir sollen doch erst nach der Saisonbilanz ziehen. 3 und 1 ist in Ordnung.
Gell, Philipp, ein bisschen Euphorie dafür. Euphorie ist jetzt schon ein bisschen,
Ah,
also
ey,
Arroganz, ein
was ist
bisschen
jetzt mit
arrogant.
euch los?
Heute wie
Naja,
Neues.
erst ist er verweichlicht, dann ist er arrogant,
Phil,
dann
wir
fängt die
schalten jetzt zum
Euphorie.
Vlog. Phil mahnt.
Es
Phil
geht
mahnt
um
und
die
erinnern.
Balance, Männer.
Es
Es geht
geht um
alles
die
um die Balance.
Balance.
Ja.
Wir haben jetzt schon fast eine Stunde auf der Uhr. Ich würde deshalb, muss ich ehrlicherweise sagen, darauf verzichten wollen, irgendwas zur DEG-Aktion zu sagen. Will jemand was dazu sagen zu dieser Trollaktion, die sie gegen die Kölner Haie gemacht haben, was noch nicht gesagt wurde seitdem?
Nee, ich finde es ganz schön, wie sie es gelöst haben, dass der
Ja.
DEG-Aufkleber, der auf den Kölner Bus geklebt wurde, versteigert wurde und dann über 11.000 Euro rauskam und die dann zur Hälfte den beiden Jugendteams der Vereine, also den jeweiligen Jugendteams
Ja.
der Vereine, zur Verfügung gestellt wird. Das
Man merkt
ist
einfach, dass der
die
neue
Lösung.
Kölner Geschäftsführer vorher beim SC Freiburg die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geleitet hat. Und da kriegt man so eine gewisse Entspanntheit und Coolness im Umgang mit solchen Sachen. Der hat die Breisgauer Luft mit an den Dom gebracht. Nee, das beste ist das Ergebnis ansonsten. Ach, so lustige Twitter-Accounts, die sich gegenseitig trollen, sei es von Vereinen, sei es von Podcasts, die immer wieder die gleichen Fragen einschicken, wenn man nach Fragen fragt. Es geht, glaube ich, auch irgendwann mal interessanter. Sagen wir es mal so. Auch zum Thema Referee-Skandal in der DL haben wir nichts beizutragen. Da verweisen wir gerne auf die gestrige Folge der Shorthanded News, die das nochmal sehr schön aufgedröselt haben, die anscheinend auch mittlerweile der offizielle Podcast der Neusser, des Neusser DL-Büros sind, weil sie sehr kurze Leitungen haben. Und dann immer jeden an den Apparat kriegen. Also wer da reinhören mag, Empfehlung für diesen Part auf jeden Fall. Wer sich das nochmal anhören mag, das ist sehr gut aufgedröselt. Dann folgt jetzt hier noch ein Werbeblock, den er, glaube ich, in jedem Eishockey-Podcast hört momentan. Aber erstmal mit einer Mahnung, weil dass Mannheim wieder gemobbt wird, ist ein absoluter Skandal. Die Kollegen aus Nürnberg, Berlin und sonst wo haben alle schon das Buch des Kollegen Bernd Schwickerath, die stärkste Liga der Welt zur NHL, als Rezensionsexemplar erhalten. Nur bei unserem kleinen arroganten Familienpodcast, wie wir uns jetzt ab sofort nennen, ist es noch nicht eingetroffen. Bernd, mach was, änder das, das geht so nicht. Wir fühlen uns hier zurückgesetzt. Wir wissen, dass die DEG nach dem 7. Spieltag Meister wurde, aber natürlich mach da was. Ansonsten unbesehen kann ich sagen, der Kollege Schwickerath ist ein Wahnsinniger im allerpositivsten Sinn, was die NHL angeht. Wer Weihnachtsgeschenke sucht für jemanden, der sich ein bisschen für Eishockey interessiert oder der einfach sich mal für eine amerikanische Liga interessiert, totale Empfehlung, schon mal ungelesen. Wir werden das Ganze, heißt die stärkste Liga der Welt, gibt es als E-Book demnächst, habe ich gelernt, Verlag Die Werkstatt. Große Empfehlung. Von meiner Seite schon mal. Ich hatte das Vergnügen, mit dem Kollegen damals in Stockholm letztes Jahr die NHL gucken zu dürfen. Und das war eine sehr, sehr schöne, sehr lehrreiche Zeit. Ich habe viel gelernt und der guckt so viel live. Das ist keine Ahnung, wann der schläft. Auf jeden Fall, also die stärkste Liga der Welt heißt das Ding. Wir werden dazu dann auch mal eine Sendung machen, wenn denn mal ein Exemplar bei uns eintrifft. Bernd, it's your job. Habt ihr noch was auf der Liste, was ihr unbedingt loswerden wollt? Wir können euch noch sagen, Moritz Seider, es gibt einen Mockdraft bei The Hockey News, also der Eishockey-Bibel, der Zeitschrift zur NHL. Da ist er an 21 gedraftet worden, würde nach Buffalo gehen. Wir glauben, es würde Jan-Axel Alavara gut gefallen. Seider, Dahlin in der Verteidigung. Könnte Spaß machen. Habt ihr jetzt noch was? Weil ich bin jetzt durch mit den Themen. Ich habe jetzt einfach noch mal so den kompletten Ritt im Sololauf erledigt. Entschuldigung.
Ja, kein Problem. Nee, ich hab nichts mehr. Ich mache mir nur, ich überlege mir nur gerade, ich gucke parallel das Spiel von Köln gegen Krefeld und ich glaube, die Haie werden die Siegesserie, falls sie noch ein Wochenende weitergeht, auf keinen Fall brechen.
Okay, dann vielleicht auch, da bin ich auch mal gespannt, wie lang sich, Also Köln dann doch noch ein Satz, wie lange sich die Verantwortlichen das alles anschauen, Peter Dreisaitl da noch arbeiten darf in Ruhe. Und was mir extrem aufgefallen ist, ich war ja beim Spiel der Adler in Köln, da waren irgendwie offiziell 10.800 Zuschauer und das Ding war leer. Also gefühlt war diese Arena leer und stimmungsmäßig ein totaler Friedhof. Also manchmal, da kannst du in Mannheim ganz glücklich sein, was so die Zahl der Zuschauer angeht, die da reinpassen, Phil.
Ja.
Dann ist das ein großartiger Abschluss. Phil sagt ja. Keine Mahnung, keine Erinnerung, alles gut.
Auch keine Euphorie.
Keine Euphorie, nirgends.
Nein.
Nein. Warum auch? Mannheim, sagt, ja. Also es hat ja keiner gesagt, Mannheim steht da, wo sie hingehören, oder? Sollen wir es noch raushauen? Endlich wieder da, ja, wo die Adler also, hingehören.
Ja, Phil sagt ja, ich glaube, wir sagen jetzt mal tschüss, oder?
Nee, ich hätte noch eine, ich habe noch eine Frage, die könnt ihr uns in den Kommentaren beantworten. Weil mich das interessiert und wirklich beschäftigt. Wenn ihr dieses Adler-Team seht momentan, gibt es ein Team im letzten Jahr, in Jahrzehnten, wann auch immer, mit dem ihr es vergleichen könnt? Mit dem ihr es innerlich vergleicht, wo ihr sagt, die Adler sind so stark, wenn ich die vergleiche, so stark wie dieses Adler-Team, was wir gesehen haben. Das geben wir euch mal als Hausaufgabe mit, würde uns sehr interessieren. Ich habe so meine eigenen Gedanken schon dazu gemacht. Darüber reden wir dann vielleicht in der nächsten Sendung. Flo, es war ein großes Fest hier beim Arroganz-Podcast bei Eiszeit FM.
Ja, ich schwebe jetzt noch einmal durch die Lüfte und dann gucke ich mir noch das Spiel von Köln an und dann ist es auch gut für heute.
Phil, mahne weiter, halte uns am Boden, aber ab und zu musst du es halt auch mal auspacken. Also die Arroganz.
Das werde ich. Schönen Abend dir.
Ja, wir sind Eiszeit FM. Die Werbekanäle wisst ihr, ihr könnt uns Twitter, Facebook, E-Mail, schreibt uns einfach, wir freuen uns, gebt uns Rückmeldung. Sprecht uns an, wenn ihr in der Arena seid, dass ihr da seid, oder wir können es da auch gern mal. Schreibt auch mal in die Kommentare, wie ihr die Idee findet, dass man mal so ein Hörertreffen macht, weil wird uns sehr freuen. Wir haben schon einige getroffen, das war immer eine ziemlich coole Erfahrung. Wer es bis hierhin gehört hat, der erträgt uns, glaube ich, auch live. Ja, wir sind Eiszeit FM. Wir sind bald wieder für euch da. Dann stehen die Adler hoffentlich, oder wir gehen davon aus, noch an der Spitze der DEL. Und ob sie ungeschlagen sind, das sehen wir dann. Bis bald. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.